Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Landgericht München hat John Demjanjuk als NS-Kriegsverbrecher verurteilt und trotzdem verließ er das Gericht als freier Mann. Die Richter waren überzeugt davon, dass der heute 91-jährige Wächter im NS-Vernichtungslager Sobibor war. Wegen Beihilfe zum Mord an etwa 28.000 Menschen verurteilten sie ihn zu 5 Jahren Haft. Zugleich ordnete das Gericht aber an, ihn vorerst freizulassen, wegen seines hohen Alters und weil das Urteil noch nicht rechtskräftig ist.
John Demjanjuk. In den letzten 18 Monaten wurde dem 91-Jährigen der Prozess gemacht. Die anfängliche Erleichterung der Angehörigen der Opfer über die Verurteilung, wie schnell der Enttäuschung. Er hat doch 5 Jahre bekommen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Jetzt sagen sie, er ist frei. Demjanjuk wird aus der Haft entlassen, weil das Urteil noch nicht rechtskräftig ist und weil bei dem gebürtigen Ukrainer keine Fluchtgefahr bestehe. In der Schuldfrage hatten die Richter keinen Zweifel. John Demjanjuk war während des Zweiten Weltkriegs in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten, wurde von der SS ausgebildet und in das Vernichtungslager Sobibor abkommandiert. Dort arbeitete er als Wachmann und habe damit als Teil der Vernichtungsmaschinerie mitgewirkt.
Das, finde ich, ist die Hauptsache, dass es eben festgestellt wurde, der Angeklagte war in Sobibor und hat Schuld an der Vernichtung der jüdischen Opfer auf sich geladen.
Die Verteidigung warf dem Gericht vor, von der Kollektivschuld der Wachmänner in Sobibor auf einen Einzelnen geschlossen zu haben.
Das ist mit unserem Grundgesetz unvereinbar.
Obwohl bereits Revision eingelegt wurde, wird Demjanjuk aufgrund seines hohen Alters wohl vor keinem Gericht mehr stehen.
Der Schuldspruch hat über den Fall John Demjanjuk hinaus Bedeutung. Erstmals wurde ein nichtdeutscher Helfer der SS, der in einem Vernichtungslager gearbeitet hat, verurteilt. Weitere Prozesse könnten folgen. Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt bereits gegen andere Helfer der SS.
Deutschland hat den ersten grünen Ministerpräsidenten. Winfried Kretschmann ist neuer Regierungschef von Baden-Württemberg. Er wurde mit den Stimmen der Koalition aus Grünen und SPD gewählt. Aber auch mindestens 2 Abgeordnete aus dem Oppositionslager stimmten für ihn. Am Nachmittag leisteten auch die neuen Minister ihren Amtseid. Kretschmann kündigte einen neuen Politikstil an mit mehr direkter Demokratie.
Angekommen. Winfried Kretschmann am Stuttgarter Regierungssitz. Mit ihm stellen die Grünen erstmals einen Ministerpräsidenten. Ein flaues Gefühl.
Keinem flauen Gefühl. Ich gehe hier freudigen Schrittes jetzt die Treppe hoch.
Grün-Rot wird von hier aus Baden-Württemberg regieren. Kretschmann führt die Koalition, die auf der Zielgeraden am Morgen bei der Wahl zum Ministerpräsidenten nicht ins Stolpern kam. 71 Stimmen haben Rote und Grüne Fraktion gemeinsam. 70 hätte Kretschmann gebraucht und bekam dann dieses Ergebnis.
Für den Abgeordneten Kretschmann entfielen 73 Stimmen.
Mehr Stimmen als nötig. Mindestens 2 aus den Reihen der schwarz-gelben Opposition. Dort also Abweichler, nach dem Machtverlust auch noch das. Und der Versuch, es positiv zu wenden.
Es zeigt aber auch, dass der Ministerpräsident, der jetzt eben gewählt wurde, damit auch einen Vertrauensvorschuss, wenn man so will, ein Stück weit miterhalten hat, auch in die Oppositionsfraktionen hinein.
Nach der Vereidigung gab sich Winfried Kretschmann trotz des unerwarteten Stimmenzugewinns nicht triumphierend.
Ich sehe die Verpflichtung darin, zusammenzuführen, nicht zu polarisieren bei allem Streiten der Sache.
Nun, nach dem Trubel um die Regierungsübernahme, soll es für das grün-rote Kabinett an die Arbeit gehen. In 2 Wochen wird Kretschmann erstmals im Landtag den Regierungskurs vorstellen.
Einen Tag vor dem Bundesparteitag der FDP hat der designierte Vorsitzende Rösler seine Führungsmannschaft komplett. Es gibt neue Mitglieder im Präsidium, unter ihnen der sächsische FDP-Chef Zastrow als einer der Stellvertreter. Die künftige Parteiführung soll morgen von den Delegierten bestätigt werden. Rösler löst FDP-Chef Westerwelle ab, der nach fast 10 Jahren an der Spitze der Partei nicht mehr antritt.
Am Abend gab es dann doch noch ein Statement von Philipp Rösler. Er verkündete seine Personalvorstellungen für den neu zu wählenden Vorstand. Dem sollen neben Holger Zastrow Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und Birgit Homburger angehören.
Damit kommt es zu einer deutlichen Erneuerung im Präsidium. Von den neuen gewählten Mitgliedern wird es 6 Neugewählte geben, also 2/3 werden neu sein.
Begonnen hatte der Tag für den designierten Parteivorsitzenden mit der Überreichung seiner Ernennungsurkunde zum Wirtschaftsminister, gleichbedeutend mit dem Abschied aus dem Kabinett für Rainer Brüderle und der Beförderung des bisherigen Staatssekretärs Daniel Barth zum neuen Gesundheitsminister. Silvana Koch-Mirin sorgte dann aber dafür, dass es das war mit den positiven Schlagzeilen für die FDP. Im Europawahlkampf hatte sie noch mit ihrem Doktortitel für die Partei geworben. Jetzt trat sie wegen Plagiatsvorwürfen von allen politischen Ämtern zurück. Lediglich ihr Abgeordnetenmandat in Brüssel will sie behalten. Damit fällt sie als Kandidatin für den Parteivorstand aus, die Justizministerin um Schadensbegrenzung bemüht.
Ich respektiere das und ist ja auch von ihr erklärt worden. Und ich denke, das verdient eben auch den Respekt. Und ich hoffe, dass jetzt auf dem Parteitag, gerade auch fürs Präsidium, gerade auch mit Frau Hoff auf Rheinland-Pfalz, mit mir, mit Frau Homburger, ja 3 Frauen dann möglicherweise im Präsidium sind.
Neuer Streit um Guido Westerwelle liegt ebenfalls in der Luft. Es soll einen Antrag geben, bei dem es um seinen Verbleib im Außenamt geht.
Ich halte ihn für unanständig, schlicht und ergreifend gesagt. Sondern Guido Westerwelle kann ja auch Erfolge vorweisen. Und wer solche Äußerungen macht, betreibt auch nur das Geschäft des politischen Gegners.
Die Diskussion wird dennoch geführt werden. Und es ist an Philipp Rösler, sie in die richtigen Bahnen zu lenken.
Ein Rückblick auf die vergangenen 10 Jahre FDP mit Guido Westerwelle an der Spitze finden Sie auch auf unserer Internetseite unter tagesschau.de. Bund, Länder und Kommunen können sich auf deutlich höhere Steuereinnahmen einstellen als bisher geschätzt. Das teilte das Bundesfinanzministerium nach Beratungen des Arbeitskreises Steuerschätzung mit. Bis Ende 2014 rechnen die Experten mit einem Plus von 135,3 Milliarden Euro für die öffentlichen Kassen.
Nein, er war alles andere als euphorisch. Die Zahlen aber ließen ihn heute dann doch schon einmal kurz lächeln. Plus ist eben besser als Minus, gerade für einen Finanzminister. Gegenüber seiner letzten Haushaltsplanung kann Schäuble für 2012 mit 5,4 Milliarden mehr rechnen. 2013 nochmal 4,5, ein Jahr später plus 5,5. Aber im Finanzministerium keine Spur von Champagnerlaune. Es bleibt bei einem nüchternen Wasser.
Vor allen Verabredungen steht, dass diese Bundesregierung verpflichtet ist, das steht im Grundgesetz, und entschlossen ist, es zu tun, den Weg der Haushaltskonsolidierung konsequent zu gehen.
Dennoch immer gilt, der Staat ist mit fast 2 Billionen Euro verschuldet. Und weniger wird es kaum, obwohl der Staat immer mehr einnimmt. Bund, Länder und Kommunen kassieren von ihren Bürgern in diesem Jahr nämlich 555 Milliarden. Und es steigt Jahr für Jahr weiter bis 2014 auf 631 Milliarden.
Es besteht die Gefahr, dass eine abgewirtschaftete Koalition die Steuermehreinnahmen benötigt oder einsetzt, um Konflikte zu übertünchen.
Das aber will Schäuble so gar nicht zulassen. Die Lage sei nämlich immer noch schwierig.
Die Risiken für die Staatsfinanzen sind immens. Denn keiner weiß, was zum Beispiel der Atomausstieg tatsächlich kostet oder auch die Euro-Rettung. Deshalb warnt die Regierung auch vor zu viel Jubelstimmung. Beim Steuerschätzen kann man sich schon mal leicht verschätzen.
Der Bundestag unterstützt die geplanten Milliardenhilfen für Portugal. Mit breiter Mehrheit billigten die Abgeordneten einen Antrag der Fraktionen von Union und FDP. Darin wird die Regierung aufgefordert, dem 78 Milliarden Euro Hilfspaket für Portugal zuzustimmen. Das Votum ist zwar nicht bindend, aber ein wichtiges politisches Signal für die Regierung. Die Finanzminister der Eurogruppe entscheiden am Montag über das Hilfspaket.
Wenn es darum geht, für Milliardenhilfen zu werben, kann sich die Kanzlerin auf Wolfgang Schäuble verlassen. Als überzeugter Europäer ist er selbst für weite Teile der Opposition glaubwürdig. Und um Europa geht es ihm schließlich auch diesmal wieder, nicht nur um Portugal.
Lassen Sie uns nie vergessen, dass unsere Verantwortung auch vor allen Dingen darin liegt, dass wir die Nachhaltigkeit der europäischen Einigung wirtschaftlich und politisch nicht gefährden.
Stimmen brauchte Schäuble heute zwar nicht, wohl aber ging es um Stimmungen. 5 Unionsabgeordnete sprachen sich gegen die Portugal-Hilfen aus. Und es könnten mehr werden, wenn Griechenland neue Milliarden braucht oder der Euro-Rettungsschirm verlängert werden muss. Ein Wunderpunkt, den einstweilen aber nur die Opposition anspricht.
Was sind das für Zustände in Ihren Reihen, dass Dinge, die Ihr eigener Bundesfinanzminister ausgehandelt hat, nicht mehr das Einvernehmen
der Fraktion finden.
Im Grundsatz sind SPD und Grüne aber für das Portugal-Programm, anders die Linkspartei. Die findet, die strengen Sparauflagen strangulieren das Land.
Dieser Teufelskreis, der kann doch gar nicht funktionieren. Wenn Sie dafür sorgen, dass der Staat immer geringere Steuereinnahmen hat in Portugal, wie soll er denn dann aus der Krise herauskommen?
Die Geduld des Parlaments ist merklich strapaziert. Für diese Verhandlungsrunde kann Wolfgang Schäuble aber noch mit dem Segen der Mehrheit nach Brüssel reisen.
Die EU-Staaten wollen die Bestimmungen für den freien Grenzverkehr im Schengen-Raum auf den Prüfstand stellen. Bei einem Treffen der Innenminister in Brüssel sprach sich eine Mehrheit dafür aus, die Regeln für vorübergehende Grenzkontrollen klarer zu bestimmen. Anlass ist der Andrang von Flüchtlingen aus Nordafrika. Dänemark hatte gestern angekündigt, wieder Kontrollen einzuführen. Der Schengen-Raum ermöglicht den Bürgern Europas das Reisen ohne Passkontrollen, vom Nordkap bis hinunter nach Sizilien.
An Bilder wie diese werden sich Urlauber im Sommer wieder gewöhnen müssen. Zwar ruderte Dänemarks Regierung heute leicht zurück an den Grenzkontrollen zu Deutschland, aber will sie grundsätzlich festhalten. Wir werden keine Schlagbäume aufstellen und keine Pass- und Personenkontrollen durchführen. Wir werden aber eine intensive Zollkontrolle einführen. Es ist der Umgang mit den Flüchtlingen aus Nordafrika, der den Streit über Europas offene Grenzen anfacht. Immer mehr Regierungen geben dem Druck rechtspopulistischer Strömungen in ihren Ländern nach, wie auch im Falle Dänemark, die Grenzen zu überwachen. Eine gefährliche Spirale, warnt der deutsche Innenminister.
Weil das natürlich dazu führt, dass auch in anderen Staaten der Druck wächst und die kritische Nachfrage der Bevölkerung kommt. Aber wieso wird denn dort kontrolliert und bei uns nicht?
Zwar soll jedes Land auch in Zukunft selber entscheiden können, ob es in Ausnahmefällen Grenzkontrollen einführt, aber zu fest definierten Bedingungen. Dabei will die EU-Kommission als Hüterin der gesamteuropäischen Reisefreiheit ein Wörtchen mitreden. Dass man von Finnland nach Malta, von Portugal nach Estland ohne jegliche Kontrollen reisen kann, ist sehr wertvoll. Ein Geschenk für Europas Bürger, das durch nichts untergraben werden darf. Im Gespräch ist jetzt ein Ausschuss, der mitentscheiden soll, ob, wann und wie lange einzelne Grenzkontrollen nötig sind.
Noch nie war Europas Reisefreiheit so in Gefahr wie heute. Zwar bekannten sich alle EU-Innenminister zu dieser Errungenschaft, doch bis es klare Grenzen für Grenzkontrollen gibt, hält sich jedes Land ein nationales Hintertürchen offen.
Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat die Klagerechte von Umweltorganisationen gestärkt. Sie müssen nach einer Entscheidung des EuGH grundsätzlich vor Gericht ziehen können, wenn Projekte Auswirkungen auf Mensch, Tier und Natur haben. In Deutschland durften bislang nur direkt Betroffene klagen. Konkret ging es um ein geplantes Steinkohlekraftwerk im nordrhein-westfälischen Lünen. Die Umweltschutzorganisation BUND hatte Klage dagegen eingereicht.
Das Ringen um die Kontrolle des deutschen Baukonzerns Hochtief ist entschieden. Auf der Hochtief-Hauptversammlung in der Essener Grugerhalle setzte der spanische Großaktionär ACS seine Kandidaten für den Aufsichtsrat durch. Die Gegner der Übernahme, unter ihnen der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Bremkamp, hatten zuvor ihren Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklärt. In seiner Abschiedsrede hatte Bremkamp die Art und Weise der Übernahme durch ACS scharf kritisiert.
Das Erdbeben im Südosten Spaniens hat massive Schäden angerichtet. In der besonders betroffenen Stadt Lorca soll ein Großteil der Häuser betroffen sein. Die Armee stellte Zelte für die Obdachlosen auf. Ministerpräsident Zapatero sicherte einen schnellen Wiederaufbau zu. Bei dem Beben der Stärke 5,2 waren gestern 9 Menschen ums Leben gekommen.
Die vertrauten Wege in der Nachbarschaft, für viele Einwohner von Lorca plötzlich kaum zu begehen und vor allem kaum mehr wiederzuerkennen. Es war nicht das erste Erdbeben in der südostspanischen Stadt, aber das schwerste seit mehr als einem halben Jahrhundert. Die Zerstörung schockiert nicht nur, manch einen provoziert sie auch zu kritischen Fragen. Jeder weiß, Lorca gehört zu einer Erdbebenzone. Man fragt sich, ob die Behörden daran denken, wenn sie hier Baugenehmigungen erteilen. Viele Häuser waren freilich schon länger beschädigt, durch ein leichteres Erdbeben vor einigen Jahren. Weil diese Schäden damals nicht repariert wurden, war die Wirkung des gestrigen Bebens umso schlimmer. Diese Nacht sollen Tausende in Zelten schlafen können. Einige werden wohl nie wieder in ihre Häuser zurückkehren.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 13. Mai.
Das Tief über Südschweden sorgt in der Osthälfte Deutschlands zu Beginn der Nacht noch für teilweise heftige Schauer und Gewitter. Aber morgen geraten wir unter den Einfluss eines Zwischenhochs, das vor allem der Mitte und dem Süden häufig Sonnenschein beschert. Die teilweise heftigen Schauer und Gewitter in der Osthälfte lassen im Laufe der Nacht nach. Von Westen klart es zunehmend auf. Besonders dort, wo es geregnet hat, kann sich Nebel bilden. Am Tag im Norden mal sonnig, mal wolkig mit vereinzelten Schauern, sonst mehr Sonne als Wolken. Am Alpenrand kann es hier und da schauern. Schwacher bis mäßig an der Küste mitunter frischer Wind, in der Nordhälfte aus westlichen, sonst aus unterschiedlichen Richtungen. Im Osten unter Wolken heute Nacht bis 11, im Westen örtlich nur knapp über 0 Grad. An der See morgen frische 14, am Oberrhein bis 24 Grad. Die Aussichten. Der Samstag beginnt zum Teil freundlich, bevor dann gebietsweise schauerartiger Regen fällt. Hier und da gibt's auch kräftige Gewitter. Sonntag und Montag wechselhaft und deutlich kühler.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23 Uhr, heute mit Karen Mioska. Darin schuldig und trotzdem frei, das Urteil gegen den KZ-Wachmann John Demjanjuk. Und grün und zugleich konservativ, die Wahl Winfried Kretschmanns zum Ministerpräsidenten.